Auch ich möchte einen jeden im Namen des Herrn ganz herzlich begrüßen zu dieser Stunde. Und ich habe den einen oder anderen schon gesehen, aber möchte die Gelegenheit nutzen, auch uns allen ein gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Und ich persönlich finde, dass das neue Jahr sehr unruhig angefangen hat und bewegt. Nicht nur wegen der Gebetswoche, die hinter uns liegt, sondern einfach, weil auch dieses Jahr sehr viele mit Krankheit begonnen haben. Und manch einer ist auch immer noch krank, ist ein hartnäckiger Virus, der da unterwegs ist. Aber ich dachte auch, es ist doch erst eine Woche her, dass man hier und da zusammenkam, das alte Jahr abgeschlossen hat, das neue begonnen hat, sich Gedanken gemacht hat, Pläne gemacht hat für das neue Jahr, vielleicht darüber nachgedacht hat, was man anders machen kann, besser machen will. Und eine Woche ist rum und wir haben als Gemeinde schon zwei Trauerfälle. Und ich dachte, das soll uns doch auch zum Nachdenken anregen, uns ja, wach machen. Einfach, dass wir erkennen, dass unser Leben nicht planbar ist. Wir machen uns vielleicht Pläne und Gedanken, aber es kann ganz anders kommen. Und darum auch vor allem, was unsere Seele betrifft, unser Seelenheil, da sollten wir nichts hinausschieben, sondern wir sollten schauen, dass wir in Frieden mit Gott leben und dass wir Frieden mit Gott geschlossen haben. Denn wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht, wann unsere Lebensreise auch zu Ende ist. Im letzten Jahr ist manches geschehen. Wenn wir um uns herum schauen, dann müssen wir sagen, dass sich die Welt wieder ein Stück weit verändert hat. Ich denke an die ganzen Krisengebiete, die wir auf Erden haben, und irgendwie jedes Mal, wenn man die Zeitung aufmacht und hineinschaut, dann hat man irgendwie so die Erwartung, dass man jetzt liest, dass irgendwo Krieg ausgebrochen ist. Und man weiß nicht, inwieweit es von den Medien auch nur aufgebauscht wird, aber es ist doch alles sehr, sehr unruhig. Ich denke an die Veränderungen auch im Politischen, im Religiösen. Ich denke zum Beispiel auch an die Ehe, was da jetzt mittlerweile möglich ist. Und ja, die Kirche, die schaut zu und heißt es größtenteils noch gut und nennt sich dabei dann tolerant und nächstenliebend. Dabei sind es Gräuel vor Gott, die geschehen. Und man handelt oder lebt als Kirche auch nicht mehr nach den Prinzipien Gottes, nach den Prinzipien des Wortes Gottes, sondern hat eigene Prinzipien aufgestellt und danach lebt man, und wir schauen um uns herum und fragen, wie soll das weitergehen, wie sollen wir da hindurchkommen. Und wenn wir älter geworden sind, dann sind wir vielleicht froh und sagen, Gott sei Dank, muss ich das nicht mehr lange mit ansehen. Aber dann denken wir vielleicht an unsere Kinder, die in diese Zeit hineingeboren werden, und wir fragen uns, wie schwer werden sie es haben. Wir schauen mit Sorge auf verschiedene Entwicklungen, auch in den Gemeinden. Lauheit, Oberflächlichkeit, Kritikgeist, Selbstliebe, Unzufriedenheit, Weltsinn, Sünde, Lieblosigkeit wollen Fuß fassen in den Herzen. Und dabei brauchen wir doch heute genau das Gegenteil. Wir brauchen feste Herzen, die in der Wahrheit stehen, die sich nicht bewegen lassen, die Wahrheit hochhalten, das Panier hochhalten und die Lehre des Herrn auch ausleben und lehren. Wir brauchen Leben in der Gemeinde, wir brauchen die Offenbarungen Gottes in der Gemeinde mehr denn je. Gemeinde Gottes muss gelebt werden. So richten wir unseren Blick auf die Zukunft, und machen uns doch manche Sorgen. Ich denke an die Gebetsthemen, manches, das wir auch da angeführt haben, dass der Herr uns doch Boten schenken möchte, Hirten, Seelsorger, denn der Zerfall um uns herum, dass der Herr uns feste Herzen geben möchte, dann die Jugendlichen, die Kinder, die auch in diese Zeit hineinwachsen und manches andere. Und dann lasen wir in Jesaja 41 so dieses tröstliche Wort, wie Gott sagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und immer wieder sagt er das hier: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, im 10. Vers. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. An wen ist dieses Wort gerichtet? Ist es an alle Menschen gerichtet? Es ist an das Volk Gottes gerichtet. An das Volk Israel, ausgesprochen vom Gott Israels. Fürchte dich nicht. Nicht aus diesem Grund und aus jenem Grund, aber ich bin bei dir. Ich, der große Gott, der aus nichts alles zu tun vermag und alles zu nichts machen kann, der dich trägt, der dich geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Ich bin bei dir und ich helfe dir. Aber, es kommt dieses Wort, es gibt auch eine Bedingung. Er sagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Das heißt, Gott sagt: Ich bin bei dir, ich helfe dir und ich von meiner Seite, ich werde dich niemals verlassen. Christus sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber wir können weichen. Wir können uns vom Herrn entfernen. Wir können uns vom Weg Gottes entfernen. Und der Psalmist sagt: Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, und von dieser Straße können wir abweichen. Wir können vom Kurs abweichen. Und so wollen wir uns auch immer wieder fragen: Ist Gott bei mir? Hilft er mir? Oder bin ich vielleicht abgekommen? Wir haben am Anfang das Lied gesungen von diesem Schiffchen auf dem Lebensmeer, auf dem Weg zum Himmel, zur ewigen Heimat. Und ja, dieses Bild wurde mir auch für diese Stunde wichtig. Und ich möchte uns auf eine kleine Schiffsreise mitnehmen heute Morgen. Ich dachte so an ein Segelschiff, wie es vor vielen Jahren viele gab, wie es auch den Hafen verlässt und sich auf eine große Reise macht. Wir haben manche Bilder gesehen von solchen Segelschiffen, wenn der Wind die Segel füllt und das Schiff majestätisch den Hafen verlässt. Ein imposanter Anblick. Aber wenn man etwas weiter weggeht, vielleicht von oben betrachtet und noch weiter nach oben geht aus der Sicht des Himmels, dann wird dieses große Segelschiff zu einem kleinen Punkt und ein riesiger Ozean davor und das Ziel auf der anderen Seite. Und ich habe mich gefragt: Es ist so ein großer Ozean, so viele Gefahren, die da lauern. Manche kennt man, manche sind dann unverhofft. Und wie kommt dieses Segelschiff ans Ziel? Wie kommt es hindurch, durch das alles? Wie erreicht es das Ziel? Und ist das nicht auch eine Frage, die uns bewegt, wenn wir an unser Lebensschiff denken? Wenn wir auf alles sehen, was um uns herum ist, all die Stürme und Nöte und Schwierigkeiten, und wir fragen uns: Wie soll ich da hindurchkommen? Wie soll ich an das Ziel kommen? Wie komme ich mit meinem Lebensschifflein durch, persönlich und auch als Gemeinde? was auch vor uns liegt, wie schwer es sein wird, wir wissen es nicht. Aber wie komme ich da hindurch? Die ganzen Entwicklungen, die wir sehen. Wir sagen vielleicht, wir kommen vielleicht noch hindurch, aber unsere Kinder, wie werden sie hindurchkommen? Was braucht so ein Schiff, wenn es eine Reise bestehen will? Was braucht ein Schiff, um an das Ziel zu kommen? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen und wollen dann auch sehen, was brauchen wir, damit wir das Ziel erreichen. Dass wir hindurchkommen durch diese Zeit. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Und wir wollen sehen, warum wir uns auch nicht fürchten brauchen. Was braucht ein Schiff, wenn es sich auf die Reise macht? Das Erste, es braucht ein Ziel. Niemand nimmt eine beschwerliche Reise auf sich, ohne ein Ziel zu haben. Jeder, der eine Reise vorhat, er nimmt sich ein Ziel, er setzt sich ein Ziel und schaut dann, wie er dahin kommt. Und das hat nichts mit Träumereien zu tun, dass man irgendwelche Ziele und Wünsche hat und eigentlich genau weiß, dass man da nie hinkommen wird, weil es vielleicht an finanziellen Möglichkeiten fehlt und manches andere, sondern man sucht sich ein realistisches Ziel, ein Ziel, das zu erreichen ist. Und wenn es eine weite Reise ist, dann weiß man, dass das auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit Problemen, mit Herausforderungen, gerade wenn man mit einem Segelschiff auf dem Ozean unterwegs ist, Stürme, die da auf uns treffen können, Windstille, Felsen und Untiefen. Und es ist auch nicht so, dass man einfach sich ins Schiff setzt und mal lossegelt, sondern es gibt doch auch da manches zu beachten und die Reise, sie ist lang. Und so, wenn wir auch im Geistlichen ans Ziel kommen wollen, dann müssen wir uns ein Ziel setzen. Beziehungsweise der Herr setzt uns ein Ziel, will uns ein Ziel setzen, nämlich die ewige Seligkeit. Das soll unser Ziel sein. Man kann manche Ziele setzen, aber das ist das einzigste Ziel, das Zukunft hat, das lohnenswert, erstrebenswert ist, nämlich die ewige Seligkeit, einmal beim Herrn zu sein. Und von diesem Ziel muss ein jeder Einzelne vollkommen überzeugt sein. Wir müssen überzeugt sein und diesen Willen haben, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Und es gibt viele, die ein Ziel haben oder die auch dieses Ziel haben. Da gibt es einmal die Träumer, die auch in der letzten Woche erwähnt wurden. Die Menschen, die sagen, ja, ich will an das Ziel. Ich will in den Himmel und ich werde schon irgendwie dahin kommen. Aber man will keine Mühe auf sich nehmen. Man ist nicht bereit, manches zu opfern. Man ist nicht bereit, zu Christus zu kommen, aber man hat dieses Ziel, man wird schon irgendwie hinkommen. Die Träumer. Dann die Schönwetter-Christen, die sagen, ja, ich will dieses Ziel erreichen und ich habe auch wirklich diesen Wunsch. Und am Anfang geht auch alles glatt, aber dann ist die Reise so lang und muss man wirklich so ein weites Ziel haben. Ist es doch an anderen Orten auch ganz schön. Oder vielleicht kommen auch auf einmal Stürme und man fragt sich, ja, muss ich das mir wirklich antun? Ja, es gibt doch viel einfachere Ziele, die man sich stecken kann und man bricht seine Reise ab. Schön Wetter. Und dann gibt es die, ich will sie nennen, die Helden Daniels, von denen wir auch letzte Woche gehört haben, die diesen festen Entschluss hatten, wir wollen ans Ziel gelangen. Und mir ist das in der letzten Woche auch so wichtig geworden, was die drei gesagt haben. Als der König gesagt hat, wenn ihr nicht vor dem Standbild niederfallt und es anbetet, dann werdet ihr in den Feuerofen kommen und werdet dort sterben. Und was sagen die drei? Sie sagen, unser Gott, der vermag uns wohl aus dem Feuerofen zu erretten. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Dieser Glaube, dieses Vertrauen in Gott, er vermag uns daraus zu retten. Aber mir wurde noch wichtiger, was sie danach gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, und sollte Gott uns nicht aus dem Feuerofen erretten, dann werden wir trotzdem nicht vor dem Standbild niederfallen. Wir werden trotzdem Gott treu bleiben. Und das ist dieser feste Entschluss, ich will Gott dienen, ich will dieses Ziel erreichen, was es mich auch kosten mag. Ich weiß, ich habe die Kosten erwägt. Wir sollen auch nicht blauäugig diese Reise machen. Ich habe die Kosten erwägt. Und Gottes Wort sagt, ein jeder, der einen Turm bauen will, der wird die Kosten zuerst überschlagen. Ich weiß, dass manches vor mir steht, aber ich will dieses Ziel erreichen. Ich entscheide mich bewusst für dieses Ziel, für den Weg Gottes, für das Leben mit Gott, was es auch heißen mag. Ich will dieses Ziel erreichen, den Himmel, die ewige Seligkeit. Ich will beim Herrn sein für alle Zeit. Und dieses Ziel, es ist kein Traum. Dieses Ziel, es ist realistisch. Denn Gottes Sohn selber hat den Weg gebahnt. Er hat den Weg freigemacht. Er hat alles so geführt und alles getan von seiner Seite aus, dass wir das Ziel erreichen können mit seiner Hilfe. Jedenfalls, es ist wichtig für uns, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Und dabei habe ich mich erinnert an die 10. Klasse. Ein Bruder unter uns war bei mir in der Klasse und er war sehr sportlich, ist vielleicht immer noch sportlich sehr, und vor allem konnte er sehr gut rennen. Und er hat immer eine 1 gehabt. Und ich war auch sportlich, aber bei weitem nicht so wie er. Und in der 10. Klasse, da sollten wir 1000 Meter laufen. Und ich wollte so gern auch mal eine 1 haben. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, ich werde hinter dem herrennen. Ich werde nur auf seine Füße schauen, auf seine Fersen. Und ich werde hinterherrennen. Ich weiß, das wird mich viel kosten, aber ich werde es schaffen. Und so sind wir losgerannt, er vor mir und ich mit meinem Blick auf seinen Fersen. Und der Bruder wusste nicht, dass ich hinter ihm bin, aber er sagte, er hat gedacht, dass eine ganze Elefantenherde hinter ihm her ist. Also ich muss geschnauft haben und geatmet haben und ich bin danach auch mehr tot als lebendig auf dem Boden gelegen. Aber ich hatte dieses Ziel und ich hatte es geschafft. Wir haben manche unter uns, die viel erlebt haben, die manches durchmachen müssen, durchmachen mussten. Wir haben viele, oder es ist von vielen berichtet, die noch viel mehr durchmachen mussten. Aber sie haben es nur durchgemacht. Sie haben es geschafft, weil sie das Ziel nicht aus den Augen verloren haben, weil sie in all dem Leid auf das Ziel geschaut haben und es nicht aus dem Auge gelassen haben, entschieden und entschlossen waren. Was ist wichtig, wenn sich ein Schiff auf die Reise macht? Der richtige Anfang. Es ist gut, wenn man ein Ziel hat, aber man muss auch einmal lossegeln. Und nicht nur, dass man einfach mal lossegelt, sondern es muss alles richtig sein von Anfang an. Die Vorbereitungen müssen stimmen. So ein Schiff, wenn es auf die Reise geht, es braucht Wasser, es braucht Nahrung, da muss ein Schiffsarzt her, ein Kapitän, ein Seemann, ein Schiffszimmermann, alle möglichen Materialien, die notwendig sind für unterwegs. Und wenn wir das geistliche Jerusalem erreichen wollen, dann muss der Anfang stimmen. Ein richtiger Anfang muss gemacht werden. Und es gibt auch nur einen einzigen Anfang, der richtig ist. Der richtige Grund muss gelegt sein, nämlich, dass man zum Herrn Jesus kommt, sich vor ihm beugt, seine Schuld bekennt, sein Leben dem Herrn übergibt und ihn auch an Bord nimmt. Und wenn er an Bord ist, dann haben wir alles, was wir auch für diese Reise brauchen. Wir haben das Lebensbrot, wir haben das Wasser des Lebens. Er ist der Schiffsarzt, der sich um unser Wohl kümmern möchte. Er ist der Kapitän, der die Regierung auf dem Lebensschiff übernehmen will. Er ist der Kapitän, er ist der Steuermann. Und wenn wir nicht bereit sind, Christus in unser Leben aufzunehmen, dann brauchen wir uns gar nicht auf die Reise machen. Denn wir werden das Ziel niemals erreichen. Wir werden hierhin segeln und dorthin. Wir werden hungern, wir werden dursten. Dann werden wir meinen, wir seien dem Ziel etwas näher gekommen und werden doch feststellen, dass wir uns noch weiter davon entfernt haben. In allen Dingen ist der Anfang sehr wichtig. Wenn man ein Haus baut, dann muss das Fundament stimmen. Es muss gerad sein, es muss in Ordnung sein. Ich denke gerade an das Fundament unseres Hauses. Wir haben gebaut oder wollten bauen lassen und dann war das Fundament gesetzt und dann stellten wir fest, das ist viel zu tief gesetzt, das Fundament. Und so diskutierte man und machte man und es blieb nur eins übrig, wir müssen das Haus auf diesem Fundament jetzt bauen und müssen das ganze Grundstück drumherum abtragen, damit es von der Höhe her wieder passt. Also das Fundament, es ist wichtig und so wie das Fundament ist, es muss gerad sein, dann kann auch gut darauf gebaut werden. Und Gott sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Und wenn wir das Ende in ihm erreichen wollen, wenn wir die ewige Seligkeit erreichen wollen, dann müssen wir auch den Anfang in ihm, in Christus machen. Was braucht ein Schiff, um ans Ziel zu kommen? Es braucht Tiefgang, genug Tiefgang. Heute wird es auf ganz moderne Art und Weise gemacht. Damals war es so, dass man den Schiffen in die Schiffe Lasten legte. Lasten in das Schiff brachte, nach unten, damit das Schiff tiefer im Wasser liegt und dann auch ruhiger fährt. Und wenn keine Last im Schiff wäre, dann würde das Schiff oben auf dem Wasser schwimmen. Und wenn nur ein kleiner Wind kommt, würde es umgestoßen und würde untergehen. Und darum braucht man eine Last im Schiff, aber auch nicht zu viel Last, denn sonst kommt das Schiff nicht voran. Und diese Last, die man im Schiff unterbringt, nennt man Ballast. Und das Verhältnis von Ballast und Schiffsgröße muss immer stimmen. Ein kleines Schiff braucht weniger Ballast, ein großes Schiff braucht mehr Ballast. Und um unsere geistliche Reise überstehen zu können, brauchen wir geistlichen Tiefgang. Wir müssen gegründet sein und wir haben viele Lieder auch, die diesen Wunsch äußern, Herr, führ mich tiefer. Tiefer in dein Wort hinein, tiefer in die Wahrheit hinein. Und wenn die Sonne scheint und wir segeln los, dann mögen wir am Anfang gar nicht viel merken. Aber wenn ein Wind kommt, wenn Wellen kommen, wenn ein Sturm kommt, dann werden wir untergehen, weil wir oberflächlich waren, weil wir gemeint haben, ja, das, was ich habe, das wird schon irgendwie reichen, um ans Ziel zu kommen, um selig zu werden. Und allein dieser Gedanke ist schon falsch. Der zeigt schon, dass wir zu wenig haben. Weil wir werden immer den Wunsch haben, mehr zu haben, Tiefe zu haben, uns weiterführen zu lassen. Und je mehr uns der Herr tiefer führt, umso mehr werden wir diesen Wunsch haben, noch tiefer. Ich habe immer noch zu wenig. Wir brauchen Tiefgang. Wir müssen das Wort lesen, es studieren aus reinen Motiven. Wir müssen die Schrift kennen, dass wir auch in den Stürmen, in den Kämpfen Bescheid wissen, dass wir da drin gegründet sind. Und der Herr muss uns in die Tiefe des Wortes führen. Es reicht nicht, dass wir mit dem Kopf wissen. Es wissen so viele mit dem Kopf und sie werden verloren gehen. Der Teufel, er weiß auch. Und er kam zum Herrn Jesus und hat aus der Schrift zitiert und hat dies und jenes vorgebracht und gesagt. Er wusste auch, wir brauchen mehr. Das Wort Gottes, es muss nicht nur unseren Kopf erreichen, es muss unser Herz erreichen. Wir brauchen Herzenserkenntnis. Wir müssen nicht nur den Buchstaben wissen, sondern müssen verstehen, was will Gott uns sagen. Und darin müssen wir fest werden. Da müssen wir unsere Wurzeln tiefer schlagen und darin auch wirklich fest sein. Wir brauchen Tiefgang, damit wir kein Spielball der Wellen werden und des Windes und des Wetters um uns herum. Was braucht ein Schiff, wenn es auf die Reise geht? Es braucht eine Karte. Und eine Karte ist auf jedem Schiff zu finden. Denn man braucht nicht nur ein Ziel, sondern man muss ja auch wissen, wie man zu dem Ziel kommt. Und dieser Weg ist auf einer Karte eingezeichnet. Und es gibt viele Dinge, die vorher nicht bekannt sind. Wie wird das Wetter werden unterwegs? Werden wir vielleicht angegriffen werden? Aber es gibt viele Dinge, die man vorher wissen kann. Und die sind in der Karte verzeichnet. Da ist einmal der Weg gezeichnet. Da sind verschiedene Punkte an Land eingezeichnet, die Orientierung geben. Da sind Felsen eingezeichnet. Da sind Untiefen im Wasser eingezeichnet. Und die es zu umschiffen gilt, damit man nicht dagegen stößt und das Schiff zerschellt. Es sind gefährliche Strömungen eingezeichnet. Und wenn man eine gute Karte hat, dann sind auch Routen eingezeichnet von anderen Seeleuten, denen die Karte vorher gehört hat und die Wege gefahren sind und sie für gut befunden haben. Man braucht eine Karte und die Karte ist das Wort Gottes. Da ist der Weg eingezeichnet. Er ist klar zu sehen, der Weg ans Ziel. Es ist eingezeichnet, wie man ans Ziel kommt. Es sind Gefahren eingezeichnet, die es zu umgehen gilt, zu umschiffen mit unserem Lebensschiff, dass wir nicht noch extra uns vielleicht in Gefahren aussetzen. Es wird uns gezeigt, wo wir Schiffbruch erleiden können. Die Karte warnt uns davor und wir sollen auch uns danach richten. Es sind falsche Strömungen eingezeichnet, wo wir uns in Acht nehmen sollen. Denn wenn man solche falsche Strömungen gerät, dann kommt man vom Kurs ab. Der Blick, er wird vernebelt und man merkt es gar nicht, dass man vom Kurs abweicht. Es ist eingezeichnet, wo oft Feinde sind, wo besondere Gefahren sind. Wir wissen nicht immer, wo der Feind uns angreift, aber wir wissen manche Dinge, da wissen wir, da wird der Feind angreifen. Und da können wir uns auch vorbereiten, die Waffenrüstung Gottes anziehen und bereit sein. Und es sind auch Wege eingezeichnet von Seeleuten, die vor uns die Reise gemacht haben. Und das sollten wir auch nicht verachten und belächeln. Es ist eine Hilfe auf dem Weg ans Ziel. Und ich denke da an die alten Brüder, und was sie uns hinterlassen haben, manche Ratschläge, manche Hilfestellungen. Und wir wollen auch nicht hochmütig sein, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Und manch einer, der gemeint hat, er braucht keine Hilfe, er braucht auch gar keine Karte, er kommt schon ans Ziel und er ist gescheitert. Wir haben doch auch in unserem Auto Karten. Wir nennen es heute Navigationssystem, Karten, auf denen der Weg eingezeichnet ist. Und vor allem, wenn wir weite Strecken zu fahren haben, dann sind wir doch froh und dankbar, dass wir dieses Hilfsmittel haben, das uns auch den Weg zeigt. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen einen Kompass. Der Kompass ist dazu da, um die Karte recht auszurichten, damit wir nicht in die falsche Richtung segeln. Wir können das Wort Gottes bekennen, es können es vielleicht zitieren. Wir wissen, dass der Feind lauert, aber wo lauert er? Das Wort Gottes, wir wissen, es steht geschrieben, es sind Felsen da, an denen wir unser Schiff stoßen können. Aber was bringt es uns, wenn wir nicht wissen, wo die Felsen sind? Was bringt es uns, wenn wir wissen, ja, es gibt gefährliche Strömungen, aber wir wissen nicht, wie sie zu sehen sind und zu erkennen sind? Wir brauchen Ausrichtung. Kompass, Gottes Wort, heißt es in einem Kinderlied. Das Wort Gottes, es will uns auch Ausrichtung geben, damit wir in die richtige Richtung fahren. Es ist so, man hat die Karte und da ist der Weg eingezeichnet. Wir wissen es vielleicht noch von den alten Karten, wenn wir irgendwo sind, wir wissen gar nicht, wie sollen wir die Karte drehen? In welche Richtung müssen wir überhaupt? Und dafür braucht man den Kompass oder auf den Karten ist dann auch eingezeichnet, wo Norden und Süden ist, dass wir wissen, wo wir die Karte hin orientieren sollen. Wir brauchen Wegweisung und das Wort Gottes, es will uns ausrichten und dazu müssen wir die Wahrheit annehmen, müssen uns dem Wort Gottes öffnen, dass es uns ausrichten kann. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wenn wir durch dunkle Zeiten wollen, dann brauchen wir dieses Licht. Wir brauchen einen klaren Blick, damit wir sehen, wie es auch weitergeht. Es ist nicht wichtig, den Weg bis ans Ziel zu sehen. Aber den nächsten Schritt, den müssen wir sehen. Und den will Gott uns auch zeigen. Und darum können wir Gott auch bitten. Und der Kompass, der wird vor allem benötigt, wenn keine Sonne und keine Sterne zu sehen sind. Wenn es dunkel ist, wir nicht wissen, wo es Norden und Süden, Westen und Osten, dann brauchen wir den Kompass. Auf unserer Lebensreise kommen wir auch in solche Lagen mit unserem Lebensschiff, dass wir die Orientierung verlieren wollen, dass wir nicht wissen, wie soll es weitergehen. Ich stehe an einem Punkt und ich weiß nicht, wo ich hin soll, wo ich weiter soll. Ich sehe den Weg nicht, ich sehe nicht, wo ich hin muss. Und da brauchen wir doch das Wort Gottes, dass es uns Ausrichtung gibt, dass wir sagen, das Wort Gottes sagt so. Und auch wenn ich nicht sehe und wenn ich nicht verstehe, warum, wieso, weshalb, dieses und jenes, aber ich richte mich nach dem Wort Gottes. Ich halte mich danach. Und der Herr wird unser Schiff aus dieser Wolkendecke auch wieder herausholen. Und dann werden wir wieder die Sonne sehen. Und die Wärme verspüren, dann werden wir manches wieder verstehen. Wir werden Gott danken, dass wir uns gerichtet haben nach seinem Kompass und er uns auch geholfen hat. Wenn wir uns nicht nach dem Kompass richten, dann wird einer in die Richtung segeln und der andere in die andere Richtung und jeder in der Meinung, Richtung Ziel unterwegs zu sein. Der eine wird so lehren, und der andere wird anders lehren. Dabei gibt es nur einen Weg, der zum Ziel führt. Es gibt einen Weg, und das ist der schmale Weg. Und auf diesem müssen wir uns befinden, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Wir brauchen eine klare Ausrichtung. Was braucht ein Segelschiff noch? Jetzt wird es kompliziert. Es wird ein Sextant benötigt. Was ist das? Wir mögen es vielleicht nicht wissen, aber auf der Reise mit einem Segelschiff ist der Sextant ein lebensnotwendiges Instrument. Es dient nämlich dazu, den genauen Standpunkt oder Standort zu ermitteln. Also man hat die Karte, wo der Weg eingezeichnet ist. Dann hat man den Kompass, damit man die Karte recht ausrichtet. Aber wo befindet man sich jetzt? Um sich herum nur Wasser? Bin ich jetzt am Anfang? Bin ich am Ende? Wo bin ich? Bin ich überhaupt noch auf diesem Weg oder bin ich vielleicht schon abgekommen? Und dafür ist dieser Sextant wichtig. Ich will Ihnen nicht erklären, wie er funktioniert. Ganz kurz vielleicht. Mit dem Sextant richtet man sich nach der Sonne und nach den Sternen und misst den Winkel von der Sonne und den Sternen zum Horizont. Und dieser Winkel zeigt dann an, wo genau auf der Karte ich mich befinde. Und wenn ich mehrere Punkte habe, ich sag mal vielleicht mehrere Sterne, dann kann ich sogar einen Schnittpunkt ermitteln und weiß ganz genau, wo ich mich auf dieser Karte befinde. Ich möchte einige Bibelstellen mit uns lesen, um zu zeigen, was die Sonne in unserem Leben sein kann und die Sterne. Einmal möchte ich Matthäus 17 aufschlagen. Matthäus 17, Vers 2. Da heißt es von Christus, als er auf dem Berg, Verklärungsberg war, und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und dann will ich auch noch aus Offenbarung 1 lesen. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 16. Und ich, Johannes, drehte mich um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem knöchellangen Gewand und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Kopf und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Und dann Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind 7 Gemeinden. Also die Sonne, Christus, der Mittelpunkt, von der alle Wärme ausgeht, alles Licht ausgeht, und die Sterne, die Boten Gottes, so hier in Offenbarung zumindest, die Sterne, die Boten Gottes. Und die Sterne, sie sind abhängig von der Sonne, sie ziehen eine feste Bahn um die Sonne. Sie haben ein direktes Verhältnis zur Sonne und stehen in fester Beziehung, sind abhängig von der Sonne. Und es ist auch so, dass man sich mit dem Sextant auch nur nach bestimmten Sternen richtet. Es gibt eine Liste um die 60 Sterne, nach denen man sich in der Schifffahrt richtet mit diesem Sextant. Also man kann sich auch nicht nach jedem Stern einfach richten. Es gibt falsche Sterne, nach denen man sich richten kann. Und davon sagt auch das Wort in Judas 13 von Irrsternen, für die das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt wird. Also am Tag richtet man sich nach der Sonne und in der Nacht an den Sternen. Und mir wurde in diesem Zusammenhang 3 Dinge groß und wichtig. Das Erste, wenn wir ans Ziel kommen wollen, dann brauchen wir Sterne, die in einer festen Beziehung zur Sonne stehen. Wir brauchen Boten Gottes, die in fester Beziehung zu Christus stehen, die ein inniges Verhältnis mit ihm haben, die mit ihm leben, mit ihm fest verbunden sind, die in der Wahrheit des Wortes Gottes gegründet sind, darin verankert sind und die klare Lehre auch verkündigen und die auch nichts aus der Bahn wirft. Wir brauchen Boten Gottes, die fest mit Christus verbunden sind, denn auch sie sind ein Fixpunkt. Vor allem in Stürmen und manchem anderen, da richtet man sich auch nach den Sternen. Man schaut doch auf die Sterne auch. Und darum sollen sie auch durch die Verkündigung des Wortes und auch durch ihr Leben auch einen festen Halt bieten. Sie sollen verlässlich sein, sie sollen das Licht, das die Sonne auf sie scheint, reflektieren und wiedergeben. Das Zweite, was mir wichtig wurde, wie können wir sicher sein, dass ein Stern kein Irrstern ist? Denn wenn wir uns nach einem Irrstern richten, dann kommen wir vom Kurs ab und werden auch nicht ans Ziel kommen. Ich möchte noch mal kurz auf den Sextanten eingehen. Wie gesagt, Karte, Kompass und Sextant werden immer gemeinsam gebraucht. Die Karte allein, sie hilft nichts, der Kompass allein auch nicht und der Sextant allein auch nicht. Man braucht die drei zusammen. Ich will es so ausdrücken: Um an das Ziel zu kommen, müssen wir immer wieder prüfen, wo wir stehen. Wir müssen immer wieder prüfen, ob das, was uns verkündigt wird, ob es mit dem, was wir lesen und wissen, übereinstimmt. Dabei geht es nicht darum, das Wort zu zerpflücken und zu kritisieren. Damit ist es überhaupt, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Es ist auch nicht gemeint, dass wenn vielleicht mal ein Beispiel erwähnt wird, dass man sagt, ich habe das noch nie gehört, also kann das nicht stimmen. Um solche Dinge geht es gar nicht. Es geht um die Lehre Gottes. Wird die Lehre in Wahrheit verkündigt oder wird auf einmal etwas Falsches verkündigt? Irgendetwas, was noch nie gehört wurde, was im Wort Gottes nicht zu finden ist. Ich sage es jetzt einfach ein Beispiel. Wenn ich jetzt mich hinstellen würde und würde sagen, und würde vom tausendjährigen Reich anfangen, dann müsste es einen Aufschrei geben. Man müsste sagen, nein, das kennen wir aus dem Wort Gottes nicht. Da steht es anders geschrieben. Und es wurde uns schon immer anders gelehrt. Ich denke an die Geschwister in Beröa, die das prüften, was da Paulus gesagt hat. Also da kam Paulus, er war vielleicht nicht so bekannt noch, und dann wurde geschaut, das hat Paulus gesagt, und was lesen wir in der Schrift? Es passt. Dann hat der Paulus dieses gesagt, steht es in den Schriften so? Ja, es steht auch. Und so hat man mehreres geschaut und geprüft und hat festgestellt, es ist alles wahr. Wir können dem, was wir hören, vertrauen. Wir können dem glauben. Wir können diesem Stern glauben. Und so müssen auch wir das Wort Gottes, das verkündigt wird, das Leben des Boten, immer wieder auch am Wort Gottes, das wir lesen, überprüfen. Das Dritte, das mir wichtig wurde, wie erwähnt, der Sextant, der dient zur Standortbestimmung. Wo bin ich? Wo stehe ich? Und hier müssen wir uns regelmäßig prüfen. Anhand des Wortes Gottes. Bin ich auf dem rechten Weg? Das Wort Gottes sagt so, handle ich danach? Lebe ich so? Wenn das Wort Gottes auch verkündigt wird, dass wir uns darunter stellen, dass wir nicht schauen, ist der oder jener gemeint, sondern dass wir persönlich für uns prüfen, wie stehe ich? Bin ich auf dem Kurs? Ist alles in Ordnung bei mir? Es geht doch darum, dass ich persönlich das Ziel erreiche. Und wie wunderbar, wenn der andere es auch erreicht. Aber ich will es doch erreichen. Und so müssen wir prüfen. Wir können auch prüfen uns im Gebet. Rede ich nur mit Gott oder redet er auch mit mir? Habe ich im Gebet dieses innige Verhältnis zu Gott? Oder ist es vielleicht abgekühlt? Beantwortet Gott meine Gebete? Antwortet er mir im Gebet? Wir können auch den Heiligen Geist bitten, dass er Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Gerade wenn es so dunkel ist manchmal, dann fleht man doch, ach, bezeuge dich doch zu mir. Gib mir ein Zeugnis, dass ich noch auf dem rechten Weg bin. Oder bin ich vielleicht vom Kurs abgekommen? Was ist wichtig, wenn wir mit dem Schiff unterwegs sind? Ein Steuermann. Ein guter Steuermann. Für einen Steuermann hat man damals viel Geld gezahlt. Für einen guten, erfahrenen Steuermann, der es versteht, alle Gefahren zu umsegeln, im größten Sturm den Kurs halten kann und die Gefahren erkennt und umsegeln kann. In der Hierarchie steht der Steuermann direkt unter dem Kapitän und beaufsichtigt Steuer, Anker und Segeln. Er kann mit allen Instrumenten recht umgehen, er kann die Karten recht lesen und muss bei jedem Wetter das Schiff manövrieren. Und der Steuermann, er vertritt den Kapitän. Er ist ranghöchster Offizier nach dem Kapitän. Und das, was der Steuermann sagt, das muss getan werden. Diesem Befehl muss unbedingt Gehorsam geleistet werden. Und zwar unverzüglich. Gerade wenn man im Sturm ist, da hängt das Wohl und Wehe des Schiffs von Sekunden ab. Und wenn der Steuermann ruft, Anker setzen, dann muss der Anker gesetzt werden. Und wenn er ruft, dieses Segel hissen, dann muss es sofort getan werden. Wähl Jesus als Steuermann. So heißt es in einem Lied. Christus selber, er muss Steuermann in unserem Lebensschiff sein. Er muss Befehlshaber unseres Schiffs sein. Er muss unser Schiff lenken. Und das, was er sagt, das muss getan werden. Das muss unverzüglich getan werden. Nach seinem Befehl hat man sich zu richten. Und dem Steuermann, dem muss man vertrauen können. Und gibt es einen, der noch vertrauenswürdiger ist als Christus? Wir sollen nicht selber Steuermann unseres Schiffs sein und schon gar nicht ein anderer Mensch, der unser Lebensschiff lenkt, sondern Christus, er soll unser Steuermann sein und er allein vermag das Schiff auch recht zu lenken. Und wenn wir meinen, ja, die Befehle, die der Steuermann gibt, die gefallen mir nicht, und so wie er führt und segelt, das gefällt mir auch nicht. Und es sollte doch ganz anders sein und müsste ganz anders sein. Und ich finde es ganz anders noch besser. Und wir leisten oder man leistet Ungehorsam. Dann nennt man das in der Seesprache Meuterei. Was ist Meuterei eigentlich? Wenn wir ein englisches Schiff nehmen, ich sage das als Beispiel, dann ist, auch wenn man mitten im Ozean ist, das englische Schiff ist englischer Boden. Und der Kapitän und der Steuermann als ranghöchste Offiziere, die vertreten den König des Landes auf ihrem Schiff. Wenn also gegen den Steuermann und den Kapitän aufbegehrt wird und Ungehorsam geleistet wird, dann ist das Ungehorsam gegenüber dem König. Und das ist Landesverrat. Und diese Strafe oder diese Tat wurde mit dem Tod bestraft. Wenn wir auf unseren Steuermann nicht mehr hören wollen und den Gehorsam verweigern und wenn er sagt so und jenes und hier und wir meinen, uns nicht danach richten zu müssen und zu brauchen, dann ist das Ungehorsam, dann ist das Landesverrat am großen König. Und es bedeutet geistlicher Tod. Dieser Kapitän, er weiß immer, wie recht zu tun und zu reden und zu handeln. Auf seinen Befehl sollen wir hören. Und vor allem, denke ich, wenn der Sturm braust und alles laut ist und donnert und blitzt, dann sollten wir doch umso genauer hinhören, was der Steuermann uns zuruft. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen den Anker der Hoffnung und des Gebets. In Hebräer 6 lesen wir davon, der Anker, der im Allerheiligsten verankert ist, verankert in Gott, in Christus, dem Grund. Wenn wir auf einer Schiffsreise sind, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen die Hoffnung auf all die Verheißungen setzen, die im Wort Gottes zu finden sind. Ich dachte an Paulus, der hat manche Schiffsreise hinter sich gehabt, manches, wo Menschen verzagt haben, verzweifelt sind. Aber Paulus, er hatte seine Hoffnung im Herrn. Wir wollen ein paar Psalme lesen. Psalm 37, Vers 5 mal aufschlagen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Die Verse 39 und 40. Aber der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr wird ihnen beistehen und wird sie erretten. Er wird sie vor den Gottlosen retten und ihnen helfen, denn sie vertrauen auf ihn. Und Psalm 31 noch. Vers 25, Seid getrost und unerschrocken, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzt. So brauchen wir nicht uns zu fürchten, wenn Christus am Steuer ist, wenn er im Boot ist. Ich dachte an die Jünger, wir sollten wir doch daraus lernen. Sie schrien vor Angst, aus Angst zu unterzugehen. Dabei war doch Christus in ihrem Schiff. Er war doch in ihrem Boot, auch wenn er geschlafen hat. Aber wir können uns doch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Schiff mit Christus an Bord untergegangen wäre und Christus ertrunken wäre. Das ist absurd, dieser Gedanke. Christus ist an Bord und auf ihn dürfen wir unsere Hoffnung auch setzen. Und eins ist ganz wichtig, wenn man den Anker zu Wasser lässt, dann kann nichts das Schiff vom Kurs abbringen. Und darum geht es beim Ankerwerfen. Nun, wann genau wirft man den Anker aus? Ich will drei Punkte sagen. Einmal, wenn es auf See neblig wird, wenn man nichts mehr sieht, wenn man dabei ist, die Orientierung zu verlieren und nicht weiß, in welche Richtung geht es jetzt weiter oder was wartet vor einem im Nebel. Das andere ist, dass tiefste Nacht ist und kein Licht zu sehen ist. Keine Sonne, keine Sterne, man sieht seine Hand nicht vor Augen und sieht nicht, wohin man segelt. Da wirft man den Anker aus. Oder aber, wenn ein so großer Sturm ist, dass man nicht mehr den Kurs halten kann, wenn man Gefahr läuft, vom Kurs abzukommen, da wirft man den Anker aus und wartet. Und segelt nicht einfach irgendwohin, in irgendeine Richtung. Und wir lesen von so einem Fall auch in Apostelgeschichte 27, Vers 29. Apostelgeschichte 27, Vers 29, von so einem Fall, wie auch ein Schiff unterwegs war mit Paulus an Bord auf dem Weg nach Rom. Der fürchteten sie, oder sie, wir würden auf felsige Orte stoßen und warfen hinten vom Schiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Also da haben wir so einen Fall und man wusste nicht weiter. Und so befinden wir uns doch auch mit unserem Lebensschiff. Kommen wir immer wieder in solche Lagen, dass wir nicht weiter wissen, dass wir nichts mehr sehen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann soll man auch nicht einfach irgendwo hinsegeln auf gut Glück, sondern wir müssen den Anker auswerfen, den Anker des Gebets, dass wir die Ruhe bei Jesus suchen, den Halt, die Kraft in Jesus suchen, dass wir Wegweisung bei ihm suchen und Hilfe, dass wir uns durchbeten durch diese schwere Lage, in die wir gekommen sind. Und wie lang soll der Anker verankert sein, bis sich die Lage wieder ändert, bis der Nebel weg ist, bis wieder Licht ist, bis der Sturm sich gelegt hat, bis man wieder gefahrlos weitersegeln kann. Und so sollen wir uns auch durch die Lagen, in die wir kommen, hindurch beten, bis wir wieder klar sehen, bis Gott wieder zeigt, der Herr wieder eine Tür öffnet. So sollen wir doch den Anker auswerfen und er wird das Schiff fest am Platz halten. Kurz, was ich noch erwähnen möchte, man braucht Erfahrung. Auf einem Schiff sind die unterschiedlichsten Leute. Da ist der Steuermann, der Kapitän, Matrosen unterschiedlichster Art. Es gibt Matrosen, die ganz frisch auf dem Schiff sind, vielleicht die erste Schiffsreise. Und dann gibt es so die sogenannten Seebären, die viel Erfahrung schon haben, die schon manches Meer befahren haben, die manches gesehen haben, manches wissen, die Lagen einschätzen können, die wissen, wie es weitergehen wird, weil sie verschiedene Erfahrungen gesammelt haben. Und wie sind wir doch froh, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wo wir noch nie waren und wir wissen, da ist jemand, der kennt den Weg, der war schon mal hier. Oder wenn wir vielleicht in eine Lage kommen, Probleme haben und dann kommt ein Mensch und sagt, ich weiß, was du durchmachst, ich habe das auch schon erlebt. Und ich kann dir einen Trost sagen, ich kann dir sagen, es wird so weitergehen und du wirst Hilfe bekommen, Gott wird so und so führen und helfen. Und so brauchen wir das doch im Gemeindeleben. Wir brauchen das im persönlichen Leben. Was ist, wenn ein Schiff in Not gerät und es ist keiner da, der weiß, wie sich recht verhalten? Es ist keiner da, der irgendwie weiß, was zu tun ist und wie es weitergehen wird. Es ist doch eine schlimme Lage. Und als wir da auch gelesen haben, wie gesagt, Paulus, er war oft im Schiff unterwegs, viele, die manche Vorschläge hatten in ihrer Verzweiflung, und dann war ein Paulus da, der einen rechten Rat geben konnte, eine Säule der Gemeinde. So brauchen wir doch Säulen in der Gemeinde. Wir brauchen Väter in Christus, die manche geistliche Erfahrung hinter sich haben, manchen Glaubenskampf bestritten haben, die gegründet sind, die fest sind, an denen man sich orientieren kann, an die man sich lehnen kann, die Erfahrungen gesammelt haben und wo man auch schauen kann, wie handelt der und jener jetzt in dieser Lage, und da will ich auch so handeln, da will ich auch tun. Menschen, die feststehen, die auch vor Gefahren warnen können. Geschichte wiederholt sich immer wieder. Die sagen, ich habe das schon erlebt. Obacht, da muss man aufpassen. Da darf man jetzt nicht so und so handeln. Hier müssen wir vorsichtig sein. Oder die auch Trost geben können. Die sagen, ich weiß genau, was du fühlst. Ich habe das auch erlebt. Und ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und ich wurde nicht zu Schanden. Er hat mir hindurchgeholfen. Was ist das doch für ein Trost? Und sowas brauchen wir doch auch heute. Aber ein zweiter Punkt, wir müssen auch selber Erfahrungen sammeln. Wir müssen Erfahrungen sammeln mit diesem Steuermann, dass wir auf seine Stimme hören, wie die Segel zu setzen sind und der Anker zu bedienen ist und wie wir uns im Kampf zu verhalten haben und in manchen anderen. Denn es ist immer so, wir sagen, wir brauchen Säulen in der Gemeinde, aber wir sollen selber eine Säule in der Gemeinde werden. Und das muss doch auch unser Verlangen sein. Herr, hilf doch auch mir, führ mich tiefer und mache mich auch zu einer Säule in der Gemeinde, zu einer Hilfe für andere. Und als zehnter und letzter Punkt, was braucht ein Segelschiff, um ans Ziel zu kommen? Da hat man ein Ziel, der Anfang ist gut gemacht, Karte, Kompass, Sextant sind da. Man hat einen Steuermann, man hat erfahrene Matrosen, aber kein Wind. Man braucht Wind, um ans Ziel zu kommen. Der Heilige Geist, als das erste Mal auftrat, sichtbar unter den Kindern Gottes und sie erfüllte, wird er als Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind beschrieben. Und in Römer 8, Vers 14 heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Ältere Übersetzungen sagen, die der Geist Gottes treibt, die er antreibt, die sind Kinder Gottes. In Jesaja wird der Heilige Geist als Wind des Herrn bezeichnet. Hesekiel beschreibt den Heiligen Geist auch als Wind. Und Johannes 3, Vers 8 wollen wir mal aufschlagen, als letzte Bibelstelle. Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir brauchen auf unserer Lebensreise den Heiligen Geist, der uns antreibt, der uns vorwärts bringt, der uns tiefer führt, der uns in die Geheimnisse Gottes auch führen will. Und dieser Wind, er bläst immer in die richtige Richtung, immer Richtung Ziel, und nirgendwo anders wird er hinblasen. Ein Lüftchen mag immer gehen, aber wer nicht um Wind bittet, der wird um vorwärts zu kommen, kräftig mitrudern müssen. Und die Erfahrung zeigt, dass das nicht zu schaffen ist. Es ist eine lange Reise. Und wir brauchen einen kraftvollen Wind. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen dieses Brausen vom Himmel, diesen Wind, der unser Schiff kraftvoll vorwärts trägt, Richtung Heimat und Richtung Ziel. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, was für Zeiten, Umstände, Probleme und Schwierigkeiten auf uns warten. Aber wie werden wir hindurchkommen, wenn wir das Ziel im Auge behalten, wenn wir einen rechten Anfang machen, wenn wir tief im Wort verwurzelt werden, wenn wir nach dem Wort Gottes leben und die Warnungen darin beachten, wenn wir das uns nach dem Wort Gottes ausrichten lassen, wenn Christus unser Steuermann ist und das Sagen hat in unserem Leben, wenn wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen und den Anker des Gebets auswerfen, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, uns einander weitergeben und wenn dieser kräftige Wind in unserem Leben zu finden ist, der uns auch ans Ziel führt. Wir haben im Einleitungswort gelesen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin bei dir, ich helfe dir. Wir haben so viel gehört, wie Christus uns helfen möchte. Er hat uns alles gegeben, dass wir das Ziel erreichen können. Er ist da. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir vom Kurs nicht abweichen, wenn wir von ihm nicht abweichen. Und so möge uns der Herr doch auch segnen, möchte er uns durch dieses Jahr hindurchführen, möge er uns als Gemeinde weiterführen, möge er uns persönlich ans Ziel bringen, auch an die ewige Heimat, die droben auf uns wartet. Der Herr möge uns das Gelingen dazu geben. Amen.